WDR 5. Neugier genügt. Mit Thomas Koch.
Und einem Mann zu Gast in der WDR 5 Redezeit, dessen Motto ist, es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Und so steckt er seit 30 Jahren große Teile seines Vermögens in verschiedene Projekte. Er fördert Begabte, sponsert den alternativen Nobelpreis. Er hat ein riesiges Waldgebiet dem Land Nordrhein-Westfalen geschenkt. Er setzt sich für den Nichtraucherschutz ein und hat auch schon mal an das Rathaus seines Heimatortes Kirchhundem im Sauerland einen Protestslogan geschrieben. Guten Morgen, Dieter Mennekes.
Guten Morgen, Herr Koch.
Was haben Sie da dran geschrieben?
Ja, ich habe dran geschrieben Birkentöter.
Wie, mit Spraydose oder?
Mit Spraydose, ja.
Welche Farbe?
Kaminrot gegen Birkentod.
5.000 Euro, eine gerechte Strafe?
Ja, das muss man akzeptieren in einer Demokratie. Man kann nicht einfach ein Rathaus besprühen, obwohl der Anlass gerechtfertigt war. Denn mir wurde und der ganzen Bevölkerung eine geliebte Birkenallee mit 92 Birkenbäumen einfach abgehauen, obwohl man die hätte prima retten können. Und ich wollte ein Fanal setzen, dass man sich sowas nicht gefallen lässt. Und mittlerweile sind auch mit einer Stiftung von mir dann die ganzen Birken wieder dahin gekommen, sogar noch ein paar mehr.
Haben Sie es nachts gemacht, heimlich oder öffentlich?
Nein, ich habe es um 4 Uhr am Samstag gemacht, das war zur Nikolauszeit, denn es musste eben der Knecht Rupprecht zum Amt kommen und deswegen musste es da genau sein. Und ich hatte auch vorher ein paar andere aufgefordert, es zu machen. Aber wenn es dann keiner tut, dann muss ich eben als alter Sauerländer es selber tun.
Aber das Rathaus in Kirchhundem steht unter Denkmalschutz und Sie sind auch ein ganz engagierter Denkmalschützer, kümmern sich um Fachwerkhäuser. Wie geht das denn zusammen?
Ja, das Rathaus steht unter Denkmalschutz und die Beamten darin betrachten sich wahrscheinlich auch als denkmalgeschützte Beamte. Was ich nicht so sehe, für mich sind das Menschen, die Dienste leisten müssen und die können nicht machen, was sie wollen. Und das ist eine lange Entwicklung gewesen, wo ich beanstande, dass die Rathausmitarbeiter das Richtige für die Bevölkerung getan haben und deswegen musste mal ein Fanal gesetzt werden.
Und es hat dann funktioniert, ja auch offensichtlich.
Es hat funktioniert, die Bevölkerung hat da mitgezogen. Und ich habe es auch nicht verheimlicht, ich habe Visitenkarten da verteilt, obwohl eine Zeugin, die das beobachtet hatte, dann gesagt hat, ich wäre es nicht gewesen. Aber
tatsächlich, Sie haben Fans in Kirchhundem.
Ja, sie hat gesagt, also ich könnte es auf keinen Fall gewesen sein, aber die Visitenkarten haben dann doch gezeigt, dass ich es war und also ich stehe auch dazu.
Eine kriminaltechnische Untersuchung war nicht notwendig in Kirchhundem. Die Kripo
Nein.
war nicht eingeschaltet. Dieter Mennekes, Sie leben abwechselnd im Sauerland, auf Sylt und auf Barbados. Würden Sie sagen, dass Sie ein typischer 73-jähriger Sauerländer sind?
Ach, die Sauerländer sind eigentlich sehr mobil und es gibt ja auch noch viele andere Sauerländer, die überall ihre Zweigwerke haben. So ist das bei mir auch. Ich habe ja auch noch einen Wald, ein Stück Truppenübungsplatz in der Nähe von Berlin, wo ich hin muss. Und Umweltschutz mache ich auch auf Sylt und Umweltschutz mache ich auch in Barbados. Das hat sich alles so ergeben.
Aber wie sind Sie an Truppenübungsplatz, Waldgebiet in der Nähe von Berlin gekommen? Wie ist das zu Ihnen gekommen?
Nach der Wende konnte man größere Flächen in Brandenburg kaufen, wie man sie in dem Umfang in Deutschland eigentlich für erschwingliches Geld nicht kaufen konnte. Und diese Flächen waren oft munitionsbelastet, genauso wie meine. Aber es war eben eine große Chance, weil es da noch Urwald in der Entwicklung gab und auch die Tiere sich ungestört haben entwickeln können. Also auf jeden Fall eine Chance. Und deswegen habe ich zugegriffen.
Und das ist jetzt auch nicht bebaut worden, sondern Sie haben das gekauft, um da entsprechend auch den Urwald wachsen zu lassen?
Es ist überhaupt nicht bebaut. Es sind alte Ruinen noch drin, von der militärischen Nutzung her. Und ich möchte ein Stück Urwald da auch wachsen lassen. Es ist ein Gebiet drin, wo die Bomben abgeschmissen haben. Da ist sowieso Urwald. Und wenn man das sieht, dann ist das schon anregend, die Natur mal sich selber entwickeln zu lassen.
Bevor wir darüber reden, dass Sie in Nordrhein-Westfalen was ein ganz ähnliches Projekt haben, nochmal zurück zu diesem Dreieck Sylt, Sauerland, Barbados. Erklären Sie uns kurz, wie dieses Dreieck zustande gekommen ist und was das für Sie für eine Bedeutung hat.
Das ist so, ich bin also auch Sportler und auch Wassersportler, das heißt, ich bin Windsurfer. Und ich habe auf Sylt Windsurfen gemacht und dann nachher auch in Barbados, weil da eben immer eine schöne Welle ist und über Weihnachten sehr stabile Verhältnisse. Und so bin ich vor 30 Jahren nach Barbados gekommen. Und solange ich das Windsurfen noch machen kann, werde ich das auch weitermachen. Ich bin allerdings jetzt da hinten der älteste Windsurfer, aber nicht der schlechteste.
Sie sind fit, ne? Also das kann man den Leuten im Radio auch ruhig sagen. Das ist hier ein drahtiger Mann, der hier vor mir sitzt mit 73 Jahren. Sie haben auch Tennis gespielt und Fußball und Windsurfen. Was war das Beste? Was konnten Sie am besten sportlich?
Ja, also im Tennis bin ich ja schon ein paar Mal Stadtmeister gewesen.
Und in Kirchhundem?
In Altenhundem. Kirchhundem ist ja eigentlich nur ein Dorf, aber Lennestadt Altenhundem. Ja. Und habe in Berlin während meines Studiums bei Rot-Weiß Berlin gespielt und nachher bei Iffitus München. Also Tennis war immer mein Hauptsport. Und ich bin also eigentlich ein Mensch, der Wasser und Wald liebt. Und deswegen genieße ich das Windsurfen ganz besonders, weil man da sofort, wenn man auf dem Brett steht, abgelenkt ist von allen anderen Problemen, die man sonst beim Tennis manchmal im ersten Satz noch mitschleppt. Da denkt man an die Firma. Beim Windsurfen sofort muss man sich auf die Welle konzentrieren. Das ist also sehr von den anderen Problemen ablenkend.
Das andere haben Sie schon angesprochen, ist die Natur. Sie haben schon von klein auf viel mit der Jagd zu tun gehabt, haben mit 15 Jahren schon das erste Mal eine Flinte in der Hand gehabt, glaube ich, und auch schon mitjagen dürfen. Und haben das im Sauerland mittlerweile auch über die Jahre lebendig gehalten. Was ist das für eine Verbindung, die Sie da über das Jagen zur Natur gefunden haben? Weil für viele ist das ja etwas, was mittlerweile auch kritisch gesehen wird.
Ja, also wenn man im Sauerland aufwächst, dann trifft man ja, wie es früher so nach der Kriegszeit war, da trifft man dann Jungs, die kommen aus der Stadt und die waren einem weit voraus in allen möglichen frauenbetreffenden Dingen und rauchen und trinken und was nicht alles. Aber mit der Flinte konnten die nicht umgehen. Das hatten die Sauerländer dann, die hatten den Jachtschein und die gingen auf die Jacht und konnten also Tiere erlegen für den Speisesettel zu Hause. Und das haben wir natürlich auch alle gerne mitgemacht, natürlich angeleitet von Erwachsenen. Und das mache ich auch heute noch, obwohl ich sagen muss, man wird ruhiger, man will nicht mehr so viel jagen, man schätzt die Tiere immer mehr und hat also richtig Respekt vor denen und hegt und pflegt sie auch.
Es ist viel Aufregung bei den Jägern zurzeit in Nordrhein-Westfalen, weil der Umweltminister Johannes Remmel ein neues Jagdgesetz für Nordrhein-Westfalen verabschieden will mit vielen Einschränkungen. Sie haben mit dem Umweltminister im Bereich Nichtraucherschutz viel zu tun, auch auf politischer Ebene. Wie stark kritisieren Sie ihn als Jäger?
Also ich habe die Grünen und Herrn Remmel auch geschätzt bei meinen Nichtraucherschutzaktivitäten und ich halte ihn für einen sehr guten Mann, der da am richtigen Fleck ist. Und ich glaube, dass es da ein gutes Zusammenraufen geben wird, damit man gut miteinander existieren kann.
Das war jetzt sehr politisch, Herr Menekes.
Ja, ich kann auch in die Einzelheiten gehen. Ja. Also bestimmte Auswüchse bei den Jägern muss man auch beschränken. Und wenn die Jäger das nicht unter sich selber tun, dann muss es eben gesetzmäßig gemacht werden.
Was ist das aus Ihrer Sicht, wenn Sie von Auswüchsen sprechen?
Ja, es ist so, man darf nicht unbedingt das Wild so überhegen, dass der Unterwuchs überhaupt nicht mehr hochkommt. Es muss also im Wald die Sukzession hochkommen. Das heißt, die Bäume müssen wachsen können und dürfen nicht von einem übermäßigen Wildbestand her total abgefressen werden oder abgeäst werden.
Das ist das Hegen und Pflegen,
worum ja, es geht. Ja, bei mir kommt Wald vor Wild, aber mein Wald ist voller Wild.
Auch der Wald, den Sie Nordrhein-Westfalen geschenkt haben, jetzt ganz aktuell 300 Hektar Ihres Privatwaldes im Kreis Siegen-Wittgenstein liegt, das haben Sie gesagt. Bitteschön, Nordrhein-Westfalen. Also eine Schenkung, eigentlich nie, war für 99 Jahre eine Überlassung dieses Waldes. Wie kam es dazu und welche Ziele verfolgen Sie damit?
Ja, also es sind 350 Hektar und das ist mein schönster Wald eigentlich und ich habe mir überlegt, was wäre das Beste für diesen Wald, was würde der Wald sich wünschen, wenn ich eine Befragung machen würde und die Bäume würden dann bestimmt sagen, lass uns wachsen, wir zeigen dir, was wir schaffen können und das ist auch das, was die Naturschützer wollen. Ich kenne da also den alternativen Nobelpreisträger Professor Succo und seine Mitstreiter, die damals die Nationalparke der DDR gerettet haben und die sagen, lass es wachsen. Wir haben dann eine ganz große Biodiversität, wie wir die sonst überhaupt nicht haben können, weil die Bäume sehr alt und sehr dick werden und dann kommen diese Käfer, die nur im Totholz sich fortpflanzen können, diese sogenannten Xylobionten. Und das ist das Beste, was wir in einem Wald erwarten können.
Und warum war dann diese Überlassung wichtig dafür? Hätten Sie das nicht einfach auch selbst machen können?
Ich hätte das auch selber machen können. Aber als wir das mit der Forstverwaltung abstimmen wollten, da waren die richtig heiß da drauf und haben gesagt, da müssen wir was Großes draus machen. Weil ich zu meiner Überraschung der erste Privatmann war in Deutschland, der sowas machte und auch von der Größenordnung her größer als alle Flächen des Landes. Die sind immer nur 100 Hektar jeweils groß.
350 Hektar ist eine Menge. Können Sie das mal kurz erklären, wie groß das ist?
Das sind ungefähr 500 Fußballplätze.
Voll mit Wald.
Voll mit Wald, ja. Mit Buchenwald, mit Laubwald.
Worauf verzichten Sie jetzt als Geschäftsmann bei diesem Modell?
Ja, ich hätte die forstlichen Einkünfte, das wären ungefähr 60.000 Euro pro Jahr.
Durch Holzverkauf?
Durch Holzverkauf, ja.
Ist der Wald öffentlich noch für die Menschen? Also merken die Menschen überhaupt was davon? Man kann da reingehen?
Richtig, ja. Der Wald soll also öffentlich bleiben. Es sind bestimmte Wege ein bisschen reduziert. Ich brauche die auch nicht mehr zur Holzabfuhr. Das heißt, es werden dann nachher Pfade, aber da können die Menschen durchgehen. Die werden natürlich langsamer da durchgehen können. Aber ich möchte auch, dass der Wald für die Menschen zugänglich ist, weil die Menschen da eben auch den Wald erleben können. Und für mich macht das eben besonderen Sinn, dass man dann eben Urwald erleben kann. Und das wirkt ja auch jetzt schon auf die Menschen in der Umgebung und auch auf andere unternehmerische Waldbesitzer, die auch schon sagen, sowas wollten sie jetzt auch machen.
Was ist das für ein Erlebnis? Was ist das andere, wenn Sie da selber unterwegs sind? Und was hat das vielleicht auch mit Ihren Kindheitserinnerungen zu tun, als Junge, der im Sauerland sehr naturnah aufgewachsen ist?
Ja, man strebt natürlich als Junge immer in den dunklen Wald, in den geheimnisvollen Wald und Fichten, immer weiter
so
rein.
In die Fichtenwälder rein, ist im Dunkeln.
Ja, richtig. Und guckt dann, was da los ist, ob da eine Quelle entspringt und wo und ob da eine Höhle ist. Und deswegen habe ich gedacht, dieser Wald verdient es, sich selbst überlassen zu sein und dann die Menschen zu erfreuen, ohne von irgendeinem Förster gestaltet worden zu sein.
Sie machen das ganz offen auch, dass das für Sie eine finanzielle Angelegenheit ist. Sie sind ein vermögender Mann und geben seit geraumer Zeit auch beträchtliche Teile dieses Vermögens für Projekte aus, die Sie gut und richtig finden, wie Sie es gerade beschrieben haben. Warum machen Sie das?
Ja, also mir macht das Spaß, mit meinem Geld was Gutes zu bewirken. Für mich war Geld also nie Selbstzweck. Und wenn die Grundbedürfnisse mal gedeckt sind, dann fragt man sich, was ist das Beste, was man tun kann? Und dann war das für mich eben der Nichtraucherschutz, wo wir in Deutschland hinter anderen Ländern hinterherhinken, selbst hinter europäischen Ländern wie den englischen und den skandinavischen und sogar Italien hinken wir hinterher. Wir konnten also bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht rauchfrei in Restaurants essen und da musste was getan werden und wenn der Staat das nicht tut, dann müssen es eben die Bürger selber machen. Mir macht das auch Spaß, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit und die Lust und die Kraft dazu habe.
Wie streng sind Sie als Nichtraucherschützer? Sind Sie Fundamentalist oder andersrum gefragt, was würde passieren, wenn man sich eine Zigarette ansteckt, während man mit Ihnen spricht?
Ach, solange ich den Qualm da nicht einatmen muss, geht das ja schon.
Aber wenn wir jetzt sprechen, also hier darf man ja nicht. Nicht, dass ich jetzt wollte, aber nur mal angenommen, ich würde.
Ach, wir kämen schon miteinander klar. Ja. Also, da würde ich also eben den höheren Zweck vorziehen und da mal drüber hinwegsehen.
Weil Sie ja dann auch Menschen erreichen könnten in dieser Situation, was dann wahrscheinlich der höhere Zweck wäre. Aber warum gerade der Nichtraucherschutz für Sie an erster Stelle als Einstieg sozusagen, wie Sie es jetzt auch gesagt haben, in diese Haltung hinein, dass Sie was bewirken wollen? Was hat dieses Thema für Sie so wichtig gemacht? Sie haben selber, glaube ich, nie geraucht, obwohl Sie gerade die Jungs aus der Stadt erwähnt haben. Sie hatten die Flinte und die anderen haben geraucht.
Ja, ich habe auch geraucht. Beim Kühehüten habe ich natürlich Brombeerblätter geraucht, in Zeitungspapier eingewickelt. Ich habe auch mal zum Probieren ein paar dicke Zigarren geraucht, die ich mir aus Kuba mitgebracht habe. Aber eine Industriezigarette habe ich nie geraucht. Und wenn man was für die Gemeinschaft tun will, dann guckt man mal, was das größte vermeidbare Übel ist. Und das ist mit 110.000 Tabaktoten pro Jahr allein in Deutschland eben das Rauchen. Und wenn ich also sehe, wie viel die Tabakindustrie verdient und wenn sie dann versuchen, die Kinder ans Rauchen zu kriegen, dann finde ich, das ist ein Skandal. Und wenn der Staat da nicht eingreift, weil er auf die Steuermilliarden durch den Tabakrauch hofft, dann müssen es eben die Bürger machen.
Wie weit soll das gehen? Sie haben mehrfach gesprochen mit Michael Bloomberg, ehemaliger Bürgermeister von New York, wo es die, glaube ich, die härtesten Nichtraucherschutzgesetze gibt mittlerweile, dass man selbst im öffentlichen Raum gibt es Beschränkungen. Fänden Sie das richtig, dass man das hier auch macht, dass man sagt, draußen im Park besser nicht?
Also den Michael Bloomberg, den bewundere ich ja, den habe ich auch kennengelernt mal. Da hat er gesprochen in Berlin vor 19.000 Lungenfachärzten aus Europa und bekam stehende Ovationen. Und ich wurde ihm dann vorgestellt als so ein kleiner Stiftungsfuzzi, der also in Deutschland dasselbe macht wie er. Und das war so mein teuerster Handschlag.
Er hat, glaube ich, noch mehr Geld als Sie, aber auch, muss man sagen, ne?
Ja, der wird auf 30 Milliarden geschätzt.
Und Sie?
Und ist mir also weit voraus. Aber ich versuche im selben Rahmen das zu tun, was er tut. Ich meine, er hat natürlich zusammen mit Bill Gates und Warren Buffett gewaltig was getan für Nichtraucherschutz. Sie haben zusammen 500 Millionen gestiftet für die Hauptraucherländer, also Russland, China, Indien, Indonesien und Bangladesch. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Ist ja auch gar nicht der Sinn. Es kann ja jeder in seinem Rahmen das Passende tun und dann geschehen schon die richtigen Dinge.
Es gibt den Liberty Award, der allen Auslandsreporter vergeben wird, die Außergewöhnliches für die Freiheit leisten, ist mit 15.000 Euro dotiert und wird vom Hamburger Zigarettenhersteller Ringsmar gestiftet. Das ist, glaube ich, so eine Aktion, die Sie als Jäger ja jetzt nicht unbedingt zum Flintenschrank treibt, aber die Sie schon ziemlich ärgerlich macht, oder?
Das ist so, die Firma Ringsmar macht einen Umsatz von 1 Milliarde. Und sie machen einen Gewinn von 500 Millionen. Das heißt, eine Umsatzrendite in den letzten Jahren von fast 50%. Da kann also ein Mittelständler wie wir nur von träumen. Wenn man da eine überhaupt zweistellige Rendite hat, dann ist das fantastisch. Und die haben eine solche Rendite, die können mit 500 Millionen die ganze Republik kaufen. Und ich finde das nicht in der Ordnung, dass die so frei wirtschaften können und die Kinder ans Rauchen bringen. Und dieser Liberty Award, ja, sie sagen dann, ja, die Menschen, die sich für die Freiheit eingesetzt haben, die werden von uns entsprechend mit einem Preis honoriert. Es ist die Freiheit eben der Tabakindustrie, die Menschen vergiften zu können mit dem Tabakqualm. Und das ist eine Pervertierung des Freiheitsbegriffs für mich.
Sie haben da auch eine öffentliche Aktion, in der Sie dann Menschen auffordern, die diesen Preis nicht entgegenzunehmen oder Journalisten, die ihn bekommen haben, auch entsprechend auffordern, sich dazu zu äußern, ne?
Ja, wir haben da Aktionen gemacht, um die Leute darauf hinzuweisen, dass diese Liberty Award eben von Ringsmar kommt und dass es eben eine Tabakfirma ist und dass sie sich bewusst werden, von wem sie das bekommen und dass sie das entsprechend reflektieren. Das haben wir mit Protest gemacht, ja.
Dieter Mennecke ist zu Gast in der WDR 5 Redezeit, ein als Unternehmersohn im Sauerland geboren. Ihr Vater Alois Mennecke hat das Unternehmen Mennecke Stecker gegründet. Das ist mittlerweile ein Global Player, wenn es um Steckverbindungen für elektronische oder Elektroangelegenheiten geht. Welche Verbindungen haben Sie mit dem Unternehmen, was ja ein, so ein typisches sauerländisches Unternehmen ist, hat eine große Bedeutung für die Region, was Arbeitsplätze angeht, viel Tradition. Und auch, schon so ein Unternehmen, was auch dann weltweit eine richtig große Rolle spielt, ne?
Ja, das ist das väterliche Unternehmen und ich habe das ja nun mitbekommen, wie es gegründet worden ist und wie schwer das Ganze war. Und das Unternehmen ist für mich über allem stehen. Da wird also alles Familiäre untergeordnet. Das war schon früher so und es hat mich als Junge gestört, dass die Firma immer zuerst kam. Aber mittlerweile habe ich verstanden, dass es überhaupt nicht anders geht.
Warum geht das nicht anders?
Sie müssen für die Firma 24 Stunden am Tag da sein. Es kann immer was passieren, gerade wenn die Firma größer wird. Und dann müssen Sie zu bereit sein. Und dann muss die Familie die zweite Geige spielen, sonst klappt es nicht.
Und das Windsurfen auf Barbados eventuell abgebrochen werden?
Ja, ohne weiteres. Aber wir waren ja in der Firma zu zweit, mein Bruder und ich. Also wenn ich auf Barbados war, das war dann meistens die Weihnachtszeit, wo sowieso nur Inventur gemacht wird, dann war mein Bruder da. Und das ist der Vorteil, wenn man zu zweit ist. Dann hat man doch etwas mehr Zeit.
Mhm. Jetzt sind Sie auch in dem Alter wahrscheinlich nicht mehr in der ersten Linie tätig in dem Unternehmen, sondern haben im Laufe der Zeit auch viele andere Aktivitäten gerade in der Region gefunden. Die gehen von Begabtenförderung, Denkmalschutz, Umweltschutz durch verschiedene Bereiche. Welchen würden Sie hervorheben und sagen, das ist so was Typisches, was ich mir Dieter Mennekes ausgedacht habe, was mir wichtig ist? Was ist das, was in der Region Sie antreibt?
Also was am meisten Anklang findet, ist die Förderung von begabten Jugendlichen. Und das war eine Anregung von einem Gymnasialdirektor, der hat gesagt, wir müssen was für die Spitzenförderung tun. Die Breitenförderung ist sowieso staatlich organisiert. Und dann haben wir diese Preise gestiftet, wo also die Jugendlichen, ja, das sind 4, 5 Stück, die kriegen also jedes Jahr etwa 1.500 Euro jeder.
Und an wie werden die ermittelt?
Die Lehrer schlagen die vor und die Schüler wirken dann auch mit, die Schüler Mitverwaltung. Und ich richte mich da im Wesentlichen danach, weil ich das nicht selber wieder
Also die stehen nicht irgendwann bei Ihnen zu Hause am Teppich und Dieter Mennekes macht den Daumen nach oben oder nach unten?
Nein, das auf gar keinen Fall, aber ich habe mich schon mit denen getroffen, um mal zu gucken, wie diese jugendlichen Abiturienten denn so sind im Vergleich zu uns früher. die ja nun heute alle sagenhaft gute Noten haben, wie wir früher die überhaupt nicht hatten. Und da habe ich mal so ein bisschen die Allgemeinbildung getestet und auch die körperliche Fitness. Also wir müssen also auch da Liegestütze machen und Klimmzüge inklusive Lehrer. Und da versucht man dann auch noch ein bisschen mitzuhalten. Und das ist dann immer eine ganz lustige Sache.
Und was heißen die guten Noten heute aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist eigentlich eine Inflation von guten Noten. Die haben wir alle viel zu viele Einsen und so. Das gab es bei uns früher nicht. Und
also Sie konnten, was Allgemeinbildung angeht, noch gut mithalten dann auch?
Ja, da konnte ich schon mithalten, ja. Und sportlich auch.
Was wird aus denen? Wo, wenn Sie das über einen längeren Zeitraum verfolgen, wo können Sie das dann auch ernten oder sehen, dass sich das gelohnt hat?
Ach ja, da werden ja immer die eingeladen, die früher schon Preise bekommen haben. Und die erzählen dann, was sie mit dem Geld gemacht haben. Da sieht man also, wie wichtig das für diese Menschen war, dass sie diese Studienbeihilfe bekommen haben. Die sagen dann, ich habe den Führerschein damit gemacht, ich habe mir ein Auto gekauft. Und dann freue ich mich, dass die mit dem Geld eigentlich mehr und was Besseres angefangen haben, als ich es hätte machen können. Wenn so einer 1.000 oder 1.500 Euro hat, das ist für den ein Budget, womit er wunderbar arbeiten kann. Das ist für den wichtiger, als diese 1.500 Euro für mich es wären. Das heißt, das Geld ist gut angelegt. Hm. Und alle sagen dann immer, und immer bin ich noch Nichtraucher.
Das ist wahrscheinlich auch eine Bedingung, oder?
Nein, ist keine Bedingung. Nee? Nein, ist keine Bedingung. Das machen die von selber. Ja, das kann ich nicht als Bedingung stellen.
Vorauseilender Gehorsam nennt man das.
Nein, es gibt ja auch Raucher, die sich für Nichtraucherschutz einsetzen. Hm. Zu meiner Überraschung ist ein Grüner hier in Nordrhein-Westfalen. Der sagt, ich bin Raucher, ich bin abhängig, aber ich setze mich gegen das Rauchen ein. Hm. Nein, das kann man nicht ausschließen.
Jetzt ist Kirchhundem ein relativ überschaubarer Ort. Hm?
Ja, das ist sehr überschaubar. Da kennt jeder jeden schon seit Generationen bald.
Was würden Sie sagen? Haben Sie mehr Feinde oder mehr Freunde bekommen durch Ihr Engagement im Sauerland?
Ach, wir waren eigentlich immer recht angesehen. Ich bin da ja groß geworden, ich bin in der Schule gewesen, ich habe da gearbeitet und da kennt man sich und man schätzt sich. Und interessanterweise durch diese Birkentöter-Sache habe ich also unheimlich viele Zustimmung bekommen. Die haben mir gesagt, mit deinen Nichtraucherschutzsachen und so, das machst du irgendwo in Deutschland, da merken wir nichts von. Aber diese Birkenallee-Rettungsaktion, die hat also unheimlich viele Zustimmung gebracht, ne?
Mhm. Und wie ist das mit den Kneipenwirten? Weil man sagt ja, der Nichtraucherschutz tötet die Kneipenkultur. Und als Jäger und als jemand, der in der Gemeinde unterwegs ist, wird es ja dann auch die eine oder andere Kneipe geben, in die Sie noch gelegentlich gehen.
Auch das ist überhaupt gar kein Problem. Und das Kneipensterben ist behauptet worden von der DEHOGA, vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Mhm. Und die sind also stark verbunden mit der Tabakindustrie. Und wir haben das nachgeforscht. Wenn es so wäre, dann wäre das natürlich sehr schade, wenn da eine unternehmerische Existenz dadurch zugrunde gehen würde. Aber nach unseren Überprüfungen ist das nicht so. Die Kneipen sind sowieso zurückgegangen, weil eben sich das ganze Konsumverhalten geändert hat. Die Leute trinken zu Hause, die Leute essen zu Hause. Also das war nicht der Nichtraucherschutz.
Also da ist aus Ihrer Sicht kein Zusammenhang und die Wirte in Kirchhundem begrüßen Sie noch mit Handschlag.
Ja, selbstverständlich. Ja. Und wir haben das ja auch erlebt in Bayern. Die erste Aktion war ja, Bayern und rauchfrei zu machen in Restaurants. Die Wiesenwirte, der Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur mit dem Reuderer Wiesenwirt, die waren ja ganz militant und wir mussten denen in die Hand versprechen, dass wir nicht von der Pharmaindustrie Geld bekommen. Und die haben sich eine Sonderregelung vorbelungen, dass also auf dem Oktoberfest noch geraucht werden durfte. Haben es von selber dann doch nicht gemacht und das ist überhaupt kein Problem. In Bayern haben Leute Zuwächse. Das Kneipensterben in Bayern ist überhaupt nicht eingetreten.
Das Saufen ist den Leuten wichtiger als das Rauchen, könnte man doch sagen. Also aufs Oktoberfest bezogen.
Naja, ja. Das kann schon. Es ist ja da unten Geselligkeit. Es ist ja das bayerische Schwachbier, was die da trinken.
Das ist ja mehr Gauländer.
Ja.
Jetzt wird, wenn es um Ihr Engagement geht, Dieter Mennekes, auch immer viel über das Geld gesprochen, das Sie haben, dass Sie bereit sind abzugeben in beträchtlichen Teilen. Ist das für Sie eigentlich so ein wichtiger Punkt auch? Das Thema Geld?
Ja, Geld ist für mich ein Mittel. Also natürlich habe ich Geld verdient als Unternehmer und auch später, als ich nicht mehr in der Firma so in der Geschäftsführung tätig war. Aber für mich ist Geld erstmal Zeichen, dass ich gut gewirtschaftet habe, aber auf jeden Fall ein Mittel, was Gutes damit anzufangen.
Worauf freuen Sie sich besonders, wenn Sie auf die vielfältigen Projekte gucken, was Sie sich demnächst ansehen werden? Vielleicht auch noch der alternative Nobelpreis erwähnt, den Sie auch mit unterstützen, der im Dezember, glaube ich, wieder verliehen wird, ne?
Ja, der wird im Dezember verliehen in Stockholm. Und das ist natürlich eine sehr internationale Sache. Und ich habe da die ganzen tollen Leute kennengelernt, wie den Bischof Kreutler aus Wien, der also die Indianer unterstützt, die sich gegen den Staudamm wehren. Und wenn dann ein Mann wie der Regisseur Cameron, der Avatar gedreht hat, sagt, hier, das ist das wahre Avatar, hier, was der Bischof Kreutler da macht und wie die Zustände hier sind, dann weiß man doch, dass man die richtigen Leute unterstützt. Und wenn also der Vorsitzende vom Bund, der Professor Weiger, und der Vorsitzende vom Wuppertal-Institut, Professor Sachse, sagen, so, vor 3 Jahren hätte man sich noch nicht vorstellen können, dass man in Deutschland mal rauchfrei im Restaurant essen gehen kann. Und das als Beweis nimmt, dass also die Arbeit für Umweltschutz doch erfolgreich sein kann. Ja, dann erhebt einem das doch ganz kolossal und man weiß, dass man es einigermaßen richtig macht.
Also eine gute Rückmeldung für das, was Sie getan haben. Dieter Menneckes, jetzt sind Sie heute Morgen auch schwerlich mit dem Auto, haben Sie erzählt, aus dem Sauerland hier nach Köln gefahren. Machen Sie noch was in der Stadt jetzt? 11:30 haben wir jetzt.
Ja, natürlich. Es gibt hier so schöne, nette Geschäfte, die es bei uns im Sauerland gibt. Da gehen wir jetzt mal rein, hier in diese schöne Boulangerie hier und vielleicht so Bioladen. Natürlich genießen wir jetzt das Stadtleben hier als Abwechslung.
Das Wetter ist auch schön. Also ja, viel Spaß in Köln und Dankeschön für den Besuch in der WDR 5 Redezeit, Dieter Menneckes.
Ja, Dankeschön. Ich bedanke mich. Hat mir viel Freude gemacht.
Danke sehr.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.